Wir haben uns heute vorgenommen, über das Thema zu sprechen, das heute auch alle Schlagzeilen beherrscht, allerdings etwas anders. Wir wollen heute sprechen über die Krise des Weltfinanzsystems und wir wollen dabei nicht Tipps geben, ist mein Geld noch sicher? Wir wollen nicht uns bedanken bei unserer Bundeskanzlerin, die jetzt eine Garantie für unsere Spareinlagen gegeben hat. Nein, wir wollen uns kritisch, wie es hier die Hörer auf Forum Gegenstandpunkt gewöhnt sind, dem Begriff dieser Sache nähern. Es wird etwas länger dauern, als die gewöhnlichen 3-Minuten-Takes der Sender HR1 und so weiter. Es wird auch länger dauern, sich wirklich klar zu machen, worum es geht bei der Krise des Weltfinanzsystems. Wir haben auch uns vorgenommen, nicht nur eine Sendung hierzu zu machen, sondern vielleicht schon in 2 Wochen die nächste Sendung zu diesem Thema. Wir wollen auf jeden Fall aber auch das, was wir heute hier sagen, was wir an Kritik an dem, was wir gerade erleben, äußern. Das wollen wir zur Diskussion stellen heute Abend auf einer Diskussionsveranstaltung heute, Montag, dem 6.10. in der Wiederholung morgen. Wir machen 14-tägig eine solche Diskussionsveranstaltung. Also Montag am 6.10. um 19.30 Uhr hier in Frankfurt im Gewerkschaftshaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße 69. Der Zugang ist über den Hof. Wollen wir unsere Thesen zu Diskussion stellen. Wir wollen mit Leuten diskutieren, die bereit sind, einmal Abstand zu nehmen von dem rein praktischen, hier ist mein Geld in Gefahr, wo soll ich es jetzt hintragen, sondern sich einmal einen Gedanken machen, wie es überhaupt zu diesem Szenario, das jetzt alle Überschriften beherrscht, wie es dazu überhaupt kommt. Also, das Szenario, um es einfach zu beschreiben, Großbanken brechen zusammen, Regierungen, Notenbankchefs zimmern Rettungsprogramme in nie gesehener Milliardengröße und die Haltbarkeit und die Wirkung dieser Rettungsprogramme ist sehr zweifelhaft. Man liest und hört Beschwichtigungen und Ermahnungen. Die Kleinsparer sollten bitte Ruhe bewahren. Heute im Leitartikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Wirtschaftsteil, wo man offensichtlich davon ausgeht, dort liest nicht der Kleinsparer, steht: Bankmanager räumen in der Zwischenzeit ihre Konten bei anderen Banken, deren Bestand sie gefährdet sehen, und zwar ihre Privatkonten. Da sei es nur gut, dass der Kleinsparer in Wirklichkeit noch gar nicht durchschaut habe, wie es so stände. Nun ja, wenn es soweit ist, dass der Kleinsparer und seine Moral und sein Zutrauen in Merkel und das Banksystem überhaupt die letzte Stütze sind, dann steht fest, die Marktwirtschaft hat eine Krise produziert. Eine Krise, die vom Kreditwesen ausgeht und den Bestand nicht nur einzelner Banken, sondern des Finanzwesens weltweit bedroht und damit auch die Volkswirtschaften in den Metropolen des Kapitalismus. Bei mir im Studio Heinz. Hallo Heinz.
Ja, hallo. Also das marktwirtschaftliche Großschlamassel ist eingetreten und die Öffentlichkeit macht sich an die Ursachenforschung. Auf allen Kanälen werden Experten befragt, wie es nur dazu kommen konnte. Die Antworten sind einerseits ziemlich vielfältig, andererseits eigentlich immer nach demselben Muster gestrickt und das entbehrt nicht einer unfreiwilligen Komik. Denn all das, was diese Experten noch vor einiger Zeit als für das Finanzwesen selbstverständlich notwendig, nützlich und grundvernünftig angepriesen haben, das verwerfen sie nun als zu einem Großschadensfall führend und total unvernünftig. Also beispielsweise diese Kreditverbriefungen da. Da hat es geheißen, die streuen das Risiko quasi weltweit und vermindern es damit. Ja gut, jetzt hat sich eher herausgestellt, die haben zur Verallgemeinerung des Risikos beigetragen. Oder gestern haben besagte Experten noch darauf bestanden, wir brauchen am Finanzplatz Frankfurt in unserem Falle oder London oder Paris oder was auch immer, wir brauchen am Finanzplatz größere Freiheit für Finanzinnovationen. Das ist gut für ein internationales Publikum, das sich am nationalen Finanzplatz dann mehr anlegt und für die Vergrößerung der Masse an Kreditmitteln sorgt. Heute heißt es, das war total unverantwortlich, weil die Finanzprofis die komplizierten Papiere, die sie konstruieren und handeln, selber nicht mehr verstehen können. Ja, also ich möchte mal folgenden Tipp geben, wenn man es mit solchen besserwisserischen Experten zu tun hat, seien sie jetzt aus der Politik oder aus dem Journalismus oder auch vom Stammtisch, die möchte ich immer gerne fragen, guter Mann, seit wann weißt du das eigentlich? Seit wann bist du dir denn so sicher, dass das alles scheiße war? Naja, die Frage ist äußerst aufklärerisch, weil die Besserwisserei der Experten von jeder Ebene, die ist nachträglich, post festum, wie der Lateiner zu sagen pflegt. Ist ebenso willkürlich wie haltlos. Geht nach dem Muster, immer wenn einer der Vermögensbestandteile des Bankkapitals jetzt seinen Wert verliert, dann wird von diesen Experten rückwirkend vom Schaden her in Anführungsstrichen geschlossen, dass in diesem speziellen Papier doch irgendwie immer schon der Wurm drin gesteckt habe. Und inzwischen geht das ja weiter von dem speziellen Papier in einen speziellen Zweig des Bankgeschäfts, ja sogar in einer speziellen Art der Organisation des Bankgeschäfts. Investmentbanking, haben wir doch neulich alle gelernt, ist jetzt abgewickelt worden. Also in dem jeweils speziellen Papier oder Bank oder Bankorganisation, da habe doch immer schon der Wurm drin gesteckt. Und das will auf die Botschaft hinaus, ohne diese behauptete Besonderheit, ohne diese Spezialität, hätte der Bereich des Finanzkapitals eigentlich wunderbar weiter florieren können. Weit und breit keine Notwendigkeit der Krise in Sicht, in der Optik dieser Experten. Naja, mit dem Fortschreiten der Krise werden Wertpapiere wertlos, die gestern noch als eine sichere Bank galten. Das ist das Faktum. Banken stehen heutzutage vor dem Bankrott oder haben ihn schon hinter sich, die neulich noch als die verlässlichsten Stützen des jeweiligen nationalen Kapitalismus angesehen wurden. Die Sicherheiten des Weltfinanzsystems, dieser glänzenden Spitze der weltweiten Marktwirtschaft, sind nichts mehr wert und erweisen sich als wirkungslos. Da könnte eigentlich schon der begründete Verdacht aufkommen, dass nicht etwa einzelne Teile, spezielle Bestandteile, spezielle Unterarten, sondern dass die Gesamtheit dieses kapitalistischen Systems elend unvernünftig und praktisch schädlich ist.
Ja, und gegen einen solchen Verdacht allein, ja, da strengen sich alle Verantwortlichen, alle, die in diesem Lande Meinung machen, ganz besonders an. Sie beziehen sich sogar darauf und sagen, solche Ideen könnten ja aufkommen. Systemkritik, tja, Systemkritiker könnten solche Situationen wie jetzt womöglich dafür ausnutzen, dass ihre Ideen auf irgendeinen besseren Boden fallen. So eine Art moralische Truppenbetreuung fürs Fußvolk wird angeboten und das Fußvolk soll bloß nicht aus der Reihe treten. Es soll im Tritt bleiben, es soll das machen, was es immer macht, im Tritt marschieren. Und für diesen Fall, tja, da bieten die Meinungsmacher auf allen Kanälen eine ganz eigene Art von Kritik an. An die Stelle der Frage nach dem Grund, warum gibt es eigentlich diese Krise des Weltfinanzsystems? An die Stelle der Frage nach dem Grund setzen sie die Frage nach den Schuldigen. Da wird dann gezielt der Zorn der Leser und Zuhörer geschürt. Da wird mit dem Finger auf die Fehlleister in den Banken, die keine Ahnung haben, verwiesen. Da wird ganz bös geschimpft gestern Abend bei Anne Will gegen Versager in den Banken, die Milliarden bewegen und die, so behaupten jetzt die nachträglichen Besserwissen, ihren Job nicht beherrschen. Es ist einerseits lächerlich. Niemand hat den Bankern jemals vorher nachweisen können, sie könnten ausgerechnet ihren Job nicht. Aber schauen wir die Sache einmal nach der Grundlage dieser Beschuldigungen an. Die Grundlage dieser Beschuldigung, das ist eine ebenso prinzipielle wie haltlose Unterstellung. In der Sache selber, in der Ordnung unseres vortrefflichen marktwirtschaftlichen Systems, zu dem ein freies Finanzsystem dazugehört, ja, da kann der Grund nicht liegen, wenn diese kapitalistische Ordnung sich selber an den Abgrund manövriert. Der Gedanke ist eigentlich, es kann nicht sein. Nein, der Gedanke heißt eigentlich, was nicht sein darf, das nicht sein kann. Hier muss ein Bedienungsfehler, irgendein Vergehen vorliegen, das wird unterstellt und angeboten, darauf wird bestanden. Schon ein einziger, unbefangener, nicht parteilich geleiteter Blick in die Zeitungen könnte eines Besseren belehren. Es ist so, als ob diese Leute ihre eigenen Zeitungen nicht lesen würden. Denn was heißt es eigentlich, wenn jetzt in jeder Zeitung überall Tabellen und Grafiken abgedruckt werden mit Überschriften wie die schlimmsten Krisen, die größten Crash seit, und dann kommen die ganzen Daten. Das heißt doch wohl, die kapitalistische Wirtschaftsordnung wirtschaftet sich periodisch immer wieder in Krisen hinein. Die ganzen Zahlen belegen, in dieser marktwirtschaftlichen Ordnung wird Buch geführt über die immer wieder auftretende Vernichtung des kapitalistischen Reichtums. Diese kapitalistische Ordnung kennt Merktage wie den schwarzen Freitag, der sich nicht wiederholen möge, oder den schwarzen Donnerstag und die große Depression, vor der sich alle fürchten.
Ja, also im Sinne einer kapitalistischen Lebenserfahrung erfährt man das mittlerweile auf allen Kanälen. Krise gehört zur Marktwirtschaft mit dazu. Manche machen heutzutage dann eine Kapitalismus-Schelte daraus. Bloß von meinem Standpunkt aus leider, muss ich konstatieren, dem Urteil eines gewissen Karl Marx will sich wegen dieser modischen Kapitalismus-Schelte aber so leicht keiner anschließen. Karl Marx, der vor 160 Jahren ungefähr schon der damals noch ziemlich neuen kapitalistischen Produktionsweise den Vorwurf gemacht hat, dass sie eine ganz neue, nie dagewesene Art von Barbarei produziert. Denn in ihren Krisen bricht eine gar nicht naturbedingte, sondern gesellschaftliche Epidemie aus, welche allen früheren Epochen als Widersinn erschienen wäre, nämlich die Epidemie von »Es ist zu viel Reichtum da«, zu viel von dem Reichtum, der in dieser Produktionsweise zählt und gültig ist, zu viel Reichtum an Geld. Die Banken haben irrsinnige Berge an kapitalistischem Reichtum aufgeschrieben, damit gehandelt, Kredite vergeben und so weiter. Und nun ist es zu viel. Und mit diesem zu viel an kapitalistischem Reichtum und mit der Frage, ob diese kapitalistischen Reichtümer noch zu dem taugen, wofür sie einzig da sind, zur Vermehrung ihrer selbst nämlich. Und mit dieser Frage steht auch der ganze Rest der Gesellschaft, der nicht kapitalistisch tätig ist, vor einem Crash. Die Gesellschaft findet sich plötzlich von einem Zustand momentaner Barbarei bedroht. Wenn die Banken schließen, dann kann man sich mangels Geld im Kapitalismus keine Lebensmittel mehr beschaffen. Ohne Kredite wird die Produktion eingestellt. Eine Brachlegung des materiellen Lebensprozesses der Gesellschaft fängt an. Die Industrie, der Handel scheinen vernichtet. Und warum? Weil sie zu viel Kapital besitzt. So in etwa fast wörtlich nachzulesen, schon im Kommunistischen Manifest.
Tja, aber solch prinzipielle Art und Weise, über Krise nachzudenken, das leistet sich heute kaum jemand mehr. Da ist es lieber so, dass Politiker von rechts bis links ihre Beschuldigungen radikalisieren. Nennen wir zum Beispiel denjenigen, der in den Zeitungen als Gott sei bei uns Kommunist gehandelt wird, Oskar Lafontaine. Nein, nein, keine Sorge, liebe Schreiber von der FAZ, Oskar Lafontaine posaunt hinaus, Investmentbanker sind kriminell, so in der Süddeutschen Zeitung vom 4.10. Es ist absurd, dieses hier habe einer gegen die Gesetze verstoßen, hier habe einer sich vergangen. Diese Suche nach schuldigen Personen, die will sich erst gar nicht mit den Prinzipien beschäftigen, denen die Herren über das Geldkapital dieser Gesellschaft folgen. Da wird gar nicht erst geschaut, was sie gemacht haben, was diese Prinzipien sind, die in diesem Fall bis zur Krise geführt haben und die sie in Verfolgung ihres Jobs, in Ausübung dessen, wofür sie ermächtigt und wofür sie bezahlt werden, getan haben. Es ist, wenn man nach Schuldigen fragt, wenn man rumposaunt, sind die nicht alle kriminell und guckt und übrigens feststellt, einsperren kann man sie nicht. Ja, dann ist es eine Verschiebung des Themas, dass es hier um Geld geht in dieser Gesellschaft und nichts als Geld zählt, dass Geld als Kapital und Kapital als Kredit fungiert, All das, darüber wird nicht gesprochen. Im Gegenteil. Hier wird nicht über Kapitalismus gesprochen, sondern über Casino-Kapitalismus. Es wird ein Vergleich gemacht. Nicht der Kapitalismus, sondern eine Übertreibung, dass man hier wie im Casino spekulieren könnte. Das sei quasi das Kriminelle. Und es ist seltsam. Es ist eine Verschiebung. Spekulation will dabei keiner abschaffen. Keiner will verbieten, dass spekuliert wird, sondern es ist so etwas wie das Ideal, der Staat möge ein Gesetz erlassen, Spekulationen sollen nicht mehr schiefgehen und wenn sie schiefgehen, dann sind die Banker kriminell. Nehmen wir es auch nochmal nach der anderen Seite. Unter der Hand ist, wenn man ruft, rettet uns vor den Investmentbankern, eine entscheidende Verkehrung eingerissen. Von der Krise im Banksektor, der die gesamte Wirtschaft bedroht, ist über die Frage nach Verfehlungen, Versagern, kriminellen Versagern womöglich, aus dem, was doch eigentlich das Bedrohende ist, das, was alle bedroht, etwas ganz anderes geworden, nämlich eine Art Patient, der Patient-Finanzsystem. Und um diesen Patientenfinanzsystem, um den sollen wir uns jetzt alle Sorgen machen. Und für dessen Gesundheit sollen wir jetzt alle die Daumen drücken. Das ist schon ein wenig absurd. Es ist so, als würde man sich so Sorgen um den Zug, unter dessen Räder man zu kommen droht.
Ja, das haben wir überhaupt gern. Weil jetzt noch der letzte Kleinsparer und Girokontenbesitzer von einem Bankenzusammenbruch zu Schaden kommen kann, deswegen wird das Bild einer Nutzengemeinschaft konstruiert, wobei der Nutzen jetzt darin besteht, dass die Not abgewendet wird. Also eine Notgemeinschaft wird da zusammenkonstruiert, obwohl sich die Unterschiede und Gegensätze zwischen den verschiedenen marktwirtschaftlichen Wirtschaftssubjekten wirklich nicht übersehen lassen, die da im Geschäft mit den Banken und im Geschäft der Banken zusammengeführt werden. Da ist auf der einen Seite die besagte große Masse, die hat Angst um ihr Gespartes, um ihre Notgroschen. Und zum Lohn dafür dürfen sie bei Anne Will auftreten und kriegen dort warme Worte verabreicht, wenn sie sich darüber beschweren. Sie waren ja gar keine Zocker, sondern sie wollten für ihre Kinder das gute Geld anlegen. Und dann das ganze Geld war weg, als Lehman Brothers pleite ging und die Zertifikate nichts mehr wert waren. Also das sind doch Leute, die unterscheiden sich von anderen Teilnehmern der Marktwirtschaft, nämlich darin, diese Leute schlagen sich mit Problemen der Einteilung, des Mangelns herum, wo es schwer ist, noch etwas zurückzulegen. Denn der Lohn, das Gehalt, das auf dem Girokonto bei den Banken eingeht, ist vom Arbeitgeber immer mit spitzem Bleistift, also verdammt knapp kalkuliert. Das ist die eine Sorte von Leuten, die mit Banken was zu tun haben.
Ja, und gegen diese große nationale Notgemeinschaft, der jetzt durch den Staat geholfen werden sollte und die im Bankwesen alle gleichermaßen zusammengefasst und dann beglückt werden sollen. Naja, in dieser großen nationalen Notgemeinschaft, da kann man ja auch einmal auf die zweite große Gruppe gucken, weil die Bedenken, die Industrielle und die großen Handelskonzerne umtreibt, wenn sie auf die Banken gucken, die sind schon ein wenig anders gelagert als die Sorgen der Kleinanleger. Denn was machen die großen Industriellen und Handelskonzerne? Ja, über ihre Konten bei den Banken laufen die Ausgaben, die Einnahmen und vor allem natürlich die Gewinne, die sie mit der Arbeit ihrer Mitarbeiter realisieren können. Und die Kredite, mit denen die Wirtschaft, die Industrie wirtschaftet. Denn der schon realisierte Gewinn aus der fleißig gemachten und rentabel eingesetzten Arbeit ist für die ganze Industrie eine Schranke. Über diese Schranke nur Geld machen aus dem, was man schon herausgezogen hat aus der nützlichen Arbeit seiner Mitarbeiter. Über diese Schranke gehen sie doch immer schon hinweg. Nicht nur mit verdientem, sondern mit geliehenem Geld, das sie als Kapital einsetzen, gehen sie über diese Schranken hinaus. Die Idee, hier würde einer mit dem, was er zurückgelegt hat, ein Geschäft betreiben. Ach Gott, das hilft ja noch nicht einmal bei einem Wasserhäuschenbesitzer. Nein, in der Industrie ist es anders. Mit Kredit verschaffen sie ihrem Kapital mit fremdem Geld den Zugriff auf später erhoffte Gewinne. Und zwar, sie verschaffen sich eine Größe, mit der sie in der Konkurrenz gegeneinander schlagkräftig auftreten. Und mit diesem Kredit Was machen Sie denn damit? Was ist denn die Schlagkräftigkeit der Größe? Naja, Sie kaufen damit jene hochmodernen Produktionsanlagen, die beim Rationalisieren helfen. Also, Achtung, aufgepasst, Speinklarer, Kleinsparer, das sind die Rationalisierungsanlagen, die dann beim Einsparen von Lohnkosten helfen. So sorgen diese gern genommenen Mittel des Finanzkapitals durch Industrielle dafür, dass die Konten ihrer Angestellten immer Kleinsparguthaben bleiben. Während, naja, der davon getrennte Kapitalreichtum wächst. Diese Gesellschaft wird ja immer reicher, aber nicht die Leute, nicht die Masse. Und zwar mit mehr Geldkapital, als sie aus der rentablen Arbeit herausgewirtschaftet haben. Das ist diese zweite große Gruppe, die so ein leidenschaftliches Interesse an Kredit hat.
Ja, und dann gibt es schließlich noch die Finanzgeier selber, also die Finanzkapitalisten, die Banker, die Finanzingenieure, wie die sich heutzutage selber zu nennen belieben. Das sind ja die eigentlichen Akteure des Bankgeschäfts. Und die teilen erstmal mit ihren Klassenbrüdern aus Industrie und Handel eine praktische Gewissheit. Wer in diesem Laden namens Marktwirtschaft über genügend Geld verfügt, ja, der muss nicht arbeiten gehen, sondern der, wie der einschlägige Spruch heißt, der kann Geld arbeiten lassen. Der hat das Mittel in der Hand, das Geld als Kapital einzusetzen, als eine Reichtumsquelle, deren Einsatz dem Kapitaleigentümer ganz ohne eigene Arbeit immer mehr Geld, also immer mehr Verfügungsmacht über die Produkte der gesellschaftlichen Arbeit einbringt. Ja, das Geld arbeiten lassen. Dass dafür, um mal den altmodischen Ausdruck zu bemühen, dass dafür Ausbeutung unterstellt wird. Dass also ein gewinnorientierter Fabrikant eine Menge Waren produzieren lässt, die er dann gewinnbringend auf dem Markt versilbert. Ein Fabrikant, der dafür Lohnarbeiter anstellt, die er mit weit weniger Geld entgilt, als er aus ihrer Arbeitsleistung an profitbringendem Produkt herausholt. Also, das für den Umstand, dass man das Geld arbeiten lassen kann. So etwas wie Ausbeutung, die Unterstellung ist, all sowas braucht Bankiers und andere Geldkapitalisten einfach nichts anzugehen. Und es schert sie ja auch nicht. Sie gehen einfach von dem gesellschaftlich etablierten Sachverhalt, von dem marktwirtschaftlich etablierten Sachverhalt aus, dass Geld mehr Geld schafft. Und sie belasten ihren hochdotierten Kopf nicht mit der Lösung von so Fragen, warum sowas Verrücktes, dass das Geld arbeitet, überhaupt sein kann, sondern sie widmen sich ganz der Frage, wie sie an die Verfügung über möglichst viel Geld kommen können, das sie dann in Geldkapital verwandeln, also für ihre eigenen Geschäfte profitbringend einsetzen. Das Eigenkapital, das ein Finanzinstitut besitzt, das ist im Bankwesen überhaupt nur die Grundlage dafür, ein Finanzinstitut aufmachen zu können, das dann ganz entschieden über diese beschränkte Summe seines Eigenkapitals hinausgeht und sich den Geldreichtum der Gesellschaft als Geschäfts- und Bereicherungsmittel des Bankkapitals erschließt. Jeder weiß das zwar, aber kaum wer macht sich klar, was das bedeutet. Praktisch alle Geldmittel der Gesellschaft werden von den Banken verwaltet. Heutzutage hat jeder Arbeitnehmer und Rentner und sogar Hartz-IVler ein Girokonto. Sämtlichste Geldbewegungen der Geschäftswelt werden über das Bankwesen abgewickelt und so zu. Und darüber hinaus, das Bankwesen verschafft sich Einlagen. Also zieht mit Zinsversprechen das Geld des Publikums an sich und verfügt mit den zugänglich gemachten Einlagen über das Geld der Gesellschaft. Kriegt man heutzutage wieder mit, welch ein erstaunliches Revival der Geldeinleger macht. Dem wird heutzutage das zweifelhafte Kompliment verabreicht. Er wäre gewissermaßen der Notnagel für all das, was die sogenannten Investmentbanken versaubeutelt haben. Zweifelhaftes Kompliment. Also, dass das Geld der Einleger und das Geld, mit dem der gesellschaftliche Zahlungsverkehr bewerkstelligt wird, nicht bei der Bank im Keller liegt, sondern von den Banken für ihre Geschäfte eingesetzt werden. Das weiß heutzutage jeder. Dass die Bank es für ihre Geschäfte einsetzt, da ist die andere Seite davon, dass es ein ewiges, ununterbrochenes, dringendes Bedürfnis nach Leihkapital, nach Kredit gibt. Dass also für die Anbieter von Kredit, die Banken, geschäftstüchtige Nachfrager an der Tür stehen, die sich Kredit einkaufen wollen. Naja, das sind eben sämtlichste anderen Kapitalisten von der industriellen Front und von der Handelskapitalistenfront. Die müssen ja den Umschlag ihres Kapitals bewerkstelligen und beschleunigen. Sie haben die Verpflichtung, ihre Produktion weiterlaufen zu lassen als Gewinnmaschine, obwohl das Gewinnmittel, die Waren, die sie produziert haben, noch gar nicht verkauft sind auf dem Markt. Und da sind ist die Fraktion vom Geldkapital so gut, den Industriellen Geld, das diese nicht haben, aber brauchen, zum kontinuierlichen Fortgang der Gewinnmaschinerie, Fabrik oder Handelskontor zur Verfügung zu stellen. Oder die andere Quelle der geschäftstüchtigen Nachfrage nach Kredit, die hat der Andreas vorhin ja schon am Wickel gehabt, das ist, in der Konkurrenz mit seinesgleichen verschafft man sich die käuflichen Konkurrenzmittel, zum Beispiel für Rationalisierungen im eigenen Betrieb. Das heißt aber auch, dass man sich damit ein Wachstum, eine Wachstumspotenz zulegt, die man selber aus dem eigenen Geschäftsgang noch gar nicht erzeugt hat, die nimmt man vorweg und setzt das Leihkapital von der Bank ein, damit das wahr wird, damit der vorweggenommene Geschäftserfolg tatsächlich eintritt. Also aus diesen ganz total geschäftsimmanenten Bedürfnissen der Industriellen und der Handelskapitalisten heraus. In diese Bedürfnisse klingt sich das Finanzkapital ein. Es bietet das Fremdkapital, heißt das ja dann. Es bietet das Kapital, das die anderen Unternehmer noch nicht haben, aber einsetzen wollen und brauchen, als sozusagen als käufliche Ware an. Man kann den Kredit kaufen, mit dem man sein eigenes Geschäft voranbringt. Und so ist es in alle Geschäftssphären eingemischt, das Finanzkapital. Und mit seiner Verfügung über das Geld der Gesellschaft, das es für den einzig gültigen Zweck Geldvermehrung, Kapitalakkumulation vorhält, ist das Bankwesen dann auch die entscheidende Instanz des marktwirtschaftlichen Wachstums. Also ihr merkt, auch ich will mich gerne anlegen mit diesem heutzutage so total beliebten Ideologem vom Casino-Kapitalismus, das der Andreas vorhin schon gegeißelt hat. Das ist ja so eine Vorstellung von einem komplett in sich selbst vergessenen Casino-Kapital, was überhaupt nicht das Allermindeste mehr mit den in dieser Vorstellung dann ehrlichen Sphären der kapitalistischen Produktion oder des kapitalistischen Handels zu tun hat, sondern vor sich selbst hinmacht, naja, in Wirklichkeit ist der produktive Kapitalismus und der Handelskapitalismus überhaupt nicht zu haben, ohne den Zugang zu Kredit, den die Banken bereitstellen. Dieser Dienst des Finanzkapitals an den anderen Abteilungen Kapitalismus eröffnet dann freilich dem Bankkapital auch die Freiheit, die anderen Kapitalabteilungen als sein Gewinnmittel zu gebrauchen.
Ja, wer diese Sendung hört und das etwas seltsam findet, was wir hier machen, ja, es ist seltsam, es ist außergewöhnlich. Die Sendung hier, Forum Gegenstandpunkt, ist eine Sendung, die dafür eintritt, man möge sich wenigstens einmal einen Begriff von dem machen, was da mit einem angestellt wird. Sonst ist man nachher mit seinem Sparguthaben ruiniert und weiß noch nicht einmal, woran es gelegen hat und hat immer nur auf, naja, Frau Merkel gehört. Also wir wollen probieren, das, was wir gelernt, gelesen und für richtig befunden haben, zum Beispiel bei Karl Marx, wir wollen das hier einbringen. Wir wollen damit eine Begriffsbildung vorantreiben. Wir wollen heute Abend im Gewerkschaftshaus, heute Montag am 6.10. um 19.30 Uhr Gewerkschaftshaus Wilhelm-Leuschner-Straße 67 Zugang über den Hof diese Thesen auch zur Diskussion stellen. Wir wollen also einiges über das, was jetzt in der Krise der Weltwirtschaft eigentlich zum Tragen kommt, analysieren und tja, es hat sich herausgestellt, das Bankwesen, das sagt jetzt jeder und verweist drauf, ohne überhaupt einen Grund dafür zu nennen, das Bankwesen ist die entscheidende Instanz unserer marktwirtschaftlichen Ordnung. Und es fällt einem gleich auf, also direkte Beiträge zum materiellen Reproduzieren dieser Gesellschaft leistet diese Branche im Kapitalismus eigentlich gar nicht. Was ist ihr Geschäft? Sie hat sich in den Besitz des Rechts der Verfügung über den Geldreichtum der Gesellschaft gebracht. Der Geldreichtum der Gesellschaft liegt auf ihren Konten und aus diesem Recht macht das Geldkapital seine ökonomische Macht und Potenz. Sie verleiht Geld als Kapital. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Macht es für sich, für die Bank. Zum Bereicherungsmittel, indem sie, das weiß jeder, für die Überlassung auf Rückzahlung plus Zins rechtlich besteht. Und wenn die Bank dann darauf besteht, dass am Zahlungstermin das Geld als Kapital vermehrt zu ihr zurückfließt, und zwar juristisch einwandfrei für die Durchsetzung ihrer Ansprüche, weiß jede Bank den Staat mit seinem Recht hinter sich, dann ist das, tja, eine Spekulation, nicht erst in den ganz abgehobenen Sphären, wo Optionen und ganz undurchsichtige Papiere hin und her geschoben werden, gibt es Spekulation. Nein, schon das ganz grundlegende Geschäft mit Geld als Kapital, das man herausgibt, um an anderer Leute, nämlich anderer Unternehmer Gewinn zu partizipieren, ist eine Spekulation. Das Bankwesen spekuliert auf den Erfolg der Wirtschaftssubjekte, denen sie ihr Geldkapital überlassen hat. Die Bankbilanzen wachsen schon bei diesem elementaren Geschäft des Bankgewerbes zu Größen, die des Bankiers Herz erfreuen können. Aber schauen wir uns an, als Vermögen der Bank, das für sie arbeitet, ja, das Vermögen arbeitet, ist dort jede Menge fremdes Eigentum aufgeführt. Und das weggeliehene Geld wird verbucht als wäre das eben nur eine andere Form des Vermögens der Bank, so wie in einem Industriebetrieb die Produktionsmittel, Rohstoffe und die Arbeitskräfte, die den Wert schaffen. Funktionieren tut das nur, wenn und solange sich die vergebenen Bankkredite wirklich als Geldkapital bewähren. Also durch Geschäfte bestätigt werden, die wirklich Reichtum vermehren und diesen Reichtum, auf den Konten der Banken selbstverständlich einspülen. Wenn diese Geschäfte gut laufen, dann hat die Bank auch kein Problem damit, dass sie sich als Vermögen zuschreibt, was erst zukünftig eintreten soll, zukünftige Geschäfte. Es ist der spekulative Charakter aller Bankgeschäfte. Und er ist und bleibt ein Widerspruch. Und dieser Widerspruch, der wird so lange nicht offenbar und sichtbar, wie die Bank liquide bleibt. Sie also für die Zahlungspflichten einstehen kann, die sie selber eingegangen ist. Wenn dies der Fall ist, dann gelten die Geldzeichen, die die Bank sich und ihren Kunden auf den Konten aufschreibt, als so gut wie Geld. Dann kann jeder einfach vom Konto überweisen. Und die Bank das Geld verleihen, weil sie führt ja nur die Konten und die gleichen sich aus. Auf diese Weise vergrößert sich nicht nur das Bankkapital und bereichert sich das Bankkapital in stetig steigendem Maße, so setzt das Bankkapital mit seiner Verfügung über Kapital auch etwas frei, woran dem Staat und den Unternehmern sehr viel liegt. Ein Dienst für das Gewinne, für das Profite machen, die private und nationale Vergrößerung des Geldreichtums, die Akkumulation der Nation, das Wachstum, wird vergrößert durch Zugriff auf noch gar nicht Verdientes.
So, nächster Akt des Bankgeschäfts. Bisher waren wir beim Verleihgeschäft. Wenn es dabei bloß bliebe beim Verleihgeschäft. Wenn es dabei bloß bliebe, das wäre ja schon schlimm genug. Wenn es dabei bliebe, Geld ansammeln, an Industrielle, Händler oder auch Konsumenten verleihen, das Recht auf Zins genießen, auf seine Einlösung durch Schuldner spekulieren, dann freilich auch abhängig zu sein von der erfolgreichen Zahlung durch die Schuldner. Dieses Leihgeschäft, das bleibt ewig Teil und Bestandteil des Bankgeschäfts. Aber jenseits davon legt das Bankgeschäft überhaupt erst so richtig los. Denn auch das Finanzkapital will wachsen. Auch das Finanzkapital will Größe als sein Mittel in der Konkurrenz einsetzen. Und das Finanzkapital setzt sein Mittel ein, also seine Kreditmacht, und schafft sich eine eigene Sphäre des Reicherwerdens jenseits des Leihgeschäfts. Die ist umschrieben mit dem finanztechnischen Ausdruck Wertpapiere oder auf Englisch Securities. Wie geht das? Der Emittent eines Wertpapiers verspricht einen Zins zu zahlen, um sich das Geld eines Geldanlegers an Land zu ziehen. Ein Emittent, da muss man schon wer Bestimmtes sein, um als Emittent auftreten zu können. Unser einer bringt es garantiert nicht zum Emittenten, wenn er kein Geld hat und sich refinanzieren will. Wenn ich sage, ich habe mein Geld ausgegeben, brauche Neues, daraufhin gebe ich ein Wertpapier aus, da sagt jeder, bist du verrückt geworden. Das wäre ja quasi Amtsanmaßung. Dieses Amt bleibt nur dem Finanzkapital vorbehalten. Das Finanzkapital, das kann ja auf die Geld- und Kreditmacht verweisen, die bei ihm konzentriert ist, quasi als Sicherheit für diese neue Sorte Spekulation. Abgestützt auf sein Monopol auf Geldverkehr und sein Recht auf künftige Erträge, dreht das Finanzkapital das Verfahren des Geldausleihens, quasi um und macht es zu einer neuen Geschäftsgelegenheit. Nämlich nicht mehr bloß, wie im Leihgeschäft, als Gläubiger die Zinspflicht eines Schuldners ausnutzen, sondern jetzt mal umgekehrt, mit Verweis auf die eigene Kreditmacht sich selber verschulden, ein Zinsversprechen aufs Papier zu schreiben und sich das Geld eines fremden Gläubigers anlachen, der seinerseits das angebotene Wertpapier für sich arbeiten lassen will. Ja, und wofür will der Emittent sich jetzt das Geld eines fremden Gläubigers anlachen? Naja, um es selber als Vermögen anzulegen. Bekanntlich hat sich jetzt ja herausgestellt, die Finanzinstitute, die sind für sich wechselweise die beste Kundschaft. Das Zusatzgeld, was sie sich über das Wertpapiergeschäft zulegen, das stecken sie in ihr Geschäft, meinetwegen auch in das Leihgeschäft, vor allen Dingen aber, um selber als Geldanleger tätig zu werden. Finanzinstitute, sie vergleichen alles auf der Welt auf seine Eigenschaft zur Geldanlage. Sie prüfen auch die einschlägigen Angebote, und zwar nach der Seite, wie riskant sie sind, und das Risiko lassen sie sich dann vergüten. Aber auch nach der Seite der Sicherheiten, die für das Risiko geboten werden. Und die Sicherheiten, die sind dann lustigerweise genau dafür gut, um mit ihnen ein geldwertes Risiko eingehen zu können. Und aus all dem machen sie Wertpapiere, mit denen sie ihr Geschäft vergrößern. Und dann gibt's kein Halten mehr. Die Finanzingenieure von heutzutage mit ihren innovativen Finanzprodukten, die kaufen und verkaufen das Zeug. Die leihen einander und beleihen das, was sie sich einander geliehen haben. Sie versichern ihre Papiere und ziehen darauf neue Kredite. Sie türmen Vermögenswerte auf, eins aufs andere, und schaffen so diese wahnsinns vielen Nullen, mit denen wir heutzutage bekannt gemacht werden, diese wahnsinns vielen Nullen, die das Bruttosozialprodukt der ganzen Welt um das X-fache, ich weiß nicht um welche Potenz, übersteigen. So schaffen sie diese Nullen, die sie derzeit vernichten. Und zwar mit Wertpapieren aller möglichen Typen, von diesen berüchtigten Kreditverbriefungen da, von denen man gelernt hat, dass sie sich ABS abkürzen, bis hin zu diesen gestern so todsicheren deutschen Pfandbriefen der DEPFA. DEPFA ist nämlich die Abkürzung für Deutsche Pfandbriefanstalt, die heutzutage als Tochter von dieser Hypo Real Estate in Irland alles vermasselt hat.
Ja, es sind eben nicht besondere, besonders undurchschaubare Papiere. Es ist das Prinzip. Mit ihren Geldschöpfungen schafft das Banksystem einerseits die Vermögensgegenstände, auf die das Banksystem selber setzt und spekuliert. Und auf der anderen Seite schafft es auch die gegenseitige Kreditierung und das Vertrauen darein, dass diese gehandelten Papiere überhaupt Vermögensgegenstände sind. Und damit schafft es die Mittel, um auf diese Papiere zu spekulieren und damit den Bankgewinn zu vergrößern. Tja, das ist ein Kreditzirkel. Das ist verrückt. Und man könnte sagen, naja, wenn es nur die Banken machen. Aber alle sind davon abhängig, alle sind damit einbezogen. Das, was man da Geldschöpfungsfähigkeit des Bankwesens nennt, obwohl sie da doch nur Kredite schaffen, richtiges Geld ist es eben dann nicht, was man ja jetzt sieht. Ne? Dieses Zirkelhafte ist es, was nur klappt, solange die Agenten des Bankkapitals wechselseitig darauf vertrauen, dass die von anderen Finanzmächten geschaffene Anlagenpapiere gute Anlagen sind. Jede Bank, aber jeder Hedgefonds, jede andere Fondsgesellschaft weiß, dass die von ihr geschaffenen Anlagepapiere nur so lange als werthaltig genommen werden, wie sie trotz ihres riesigen Verschuldungsapparats jederzeit liquide ist. Also sich so viel Geld für Auszahlungen kurzfristig besorgen kann, wie Auszahlung nachgefragt wird. Das ist doch jetzt die Frage, die in allen Zeitungen steht. Jeder Akteur in diesem Metier verwendet größte Mühe darauf, sich Sicherheit für seine Anlagen zu beschaffen, im Grunde genommen Sicherheit für die Anleger zu inszenieren, weil es ist ja keine Sicherheit, es ist ja eine Spekulation. Und er beobachtet mit Argusaugen, ob sich bei den Konkurrenten, bei den konkurrierenden Akteuren dabei Schwächen zeigen, also ob irgendwie vermutet werden könnte. Die anderen würden es genau wie er doch nur inszenieren, diese Sicherheit. Diese Sicherheit wäre aber gar nicht in gehörigem Maße da. Der andere könnte sich nicht refinanzieren. Jeder weiß eben, dass das Finanzwesen nur auf zukünftige Erfolge, die stets wachsen und wachsen und wachsen müssen, spekuliert. Erfolge, die dieses Finanzwesen selber gar nicht verbürgen kann. In gewöhnlichen Zeiten ist dies übrigens von den Staaten sehr geschätzt. Banken verkörpern die Kapitalmacht der Nation. Großbanken, die ihre Papiere in alle Welt verkaufen können. Ja, was machen sie denn? Sie ziehen den Reichtum aus aller Welt in die Metropolen des Finanzkapitals und machen ihn, ja, für die mächtigen Kapitalnationen national verfügbar und international schlagkräftig als Euro, Dollar und sonst wie Macht. Darum unterhalten auch alle kapitalistischen Nationen einen Kreditüberbau, der ihnen gar nicht groß genug sein kann. Und jetzt merkt man, dieser Reichtum, das ist schon eine Festlegung, das ist nichts Natürliches. Kapitalistische Nationen, die wollen keinen Reichtum, der in nützlichen Gebrauchsgegenständen besteht und wo die Bevölkerung womöglich schaut, dass sie sich's nett macht und nicht zu viel arbeitet und, naja, genügend Gebrauchsgegenstände. Nein, im Kapitalismus kommt es eben bei allem Arbeiten und Leben darauf an, dass es dem Geld dient und ein Geld, das sich ständig vermehren muss. Unbedingt vermehren muss als Kapital, wo Geld eben Kapital ist und wo Kapital die Macht über Arbeit und Früchte der Arbeit verleiht, da wird Geld auch als Kapital verkauft, eben von Banken. Und da kommt das gesamte gesellschaftliche Leben, das Produzieren, das Überleben, das, wo genügend Mittel da wären, nur dann zustande, wenn diese Spekulationen des gesamten Bankwesens irgendwie aufgehen und damit die Kreditaktionen dieses Wesens, ja, als Zentralstelle dieser verrückten Gesellschaft funktionieren.
Tja, funktionieren. Es gibt aber eine Sachnotwendigkeit der Finanzkrise. Die besteht in aller Kürze in folgenden Ableitungsschritten: Hat die bürgerliche Staatsgewalt als allererstes Mal eine Ordnung des Eigentums eingerichtet, in der das Geld, die Verfügung über den gesellschaftlichen Reichtum und seine Quellen gibt? Ist dann zur Beförderung des Geldreichtums, der Kapitalvermehrung, von Staats wegen alles getan und nicht zuletzt, sondern ziemlich zuerst, ein mächtiges Bankwesen eingerichtet, dessen Dienste sich die industriellen Kapitalisten und die Handelskapitalisten ebenso wie auch der Staat selber bedienen, sowie umgekehrt deren Geschäfte als eines der Bereicherungs- und Sicherungsmittel des Bankkreditgeschäfts dienen. Also wenn all das installiert ist, von oben zur ökonomischen Staatsräson gemacht ist, dann ist aber auch eine verselbstständigte Sphäre des Finanzkapitals mit einer selbstständigen Akkumulation von Bankkapital eingerichtet, lizenziert, mit der Freiheit zur eigenen Rechnungsführung ausgestattet und auf die Schiene gesetzt. Diese sich ständig vergrößernde Anhäufung von Bankvermögen, die erzeugt sich, wie beschrieben, ihre eigenen Instrumente. Sie verschafft sich die von ihnen selber sogenannten Hebel, um ihr Vermögen aus Wertpapieren zu vervielfachen und Unsicherheiten als Chancen zu verkaufen und Sicherheiten zu kreieren, die nur aus dem Vertrauen der Beteiligten bestehen. Dort zirkulieren fiktive Vermögenswerte wie Eigentum und werden eingesetzt wie Vermögen. Umgekehrt, gerade weil die Chose so funktioniert, werden diese Bestandteile des Bankvermögens in der Konkurrenz der Banker untereinander einer dauernden Prüfung unterzogen. Inwieweit sie zur Bereicherung taugen, ob sie überhaupt zur Bereicherung taugen, ob sie überhaupt noch zur Bereicherung taugen wie gestern. Wenn also die Gleichung wahrgemacht wird, dass Vertrauen und Vermögen im kapitalistischen Finanzsektor ein und dasselbe sind, dann ist der Eintritt der Finanzkrise garantiert nicht zufällig.
Zufällig ist höchstens, wann und wo genau dieses Misstrauen aufkommt. Was wir hier heute leisten wollten, andeuten wollten, ist eine Erklärung der Verrücktheit, der alles gesellschaftliche Leben im Kapitalismus untergeordnet ist. Eine Vorhersage, das kann man nicht leisten. Das schaffen ja selbst diese schnellen Jungs mit ihren schnellsten Computern nicht, und es ist ja auch gar kein Wunder. Es ist eben so, wenn die Macht des Geldes und des Kapitals einmal eingerichtet ist von der gesellschaftlichen Macht des Staates, ja, wenn er dafür gesorgt hat, dass es um nichts anderes geht, dann ist dieses allerdings ein System, wo nachher sich jeder wundert, was rauskommt. In dieser Gesellschaft weiß tatsächlich niemand, warum und wieso gerade jetzt alles dies zusammenbricht. Die Notwendigkeit liegt in diesem System. Sie stellen sich zu ihrem eigenen gesellschaftlichen Verhältnis wie zu einer Naturgewalt, das sie beherrscht. Wenn es einmal unterwegs ist, dann ist die Macht der Banken auch groß genug, die gesamte gesellschaftliche Reproduktion in Frage zu stellen. Also, wenn es heißt, alles ist unsicher, eine Kernschmelze droht, dann wird das häufig nicht zu Ende gedacht. Wenn das Banksystem alles verdiente Geld für Arbeit, alles, was alten Gewinnen und so weiter unterwegs ist, in den Büchern hat, dann ist die Folge eines Zusammenbruchs eben auch nicht mit Verknappung der Kredite zu fassen oder mit, das wird teuer. Das Banksystem hat alles Geld der Gesellschaft als Sicherheit für seine riesigen Geschäfte mit Papieren, Fonds, Hedgefonds, Aktien, Optionen und so weiter in Beschlag genommen. Wenn Banken bankrott gehen, weil dieser Überbau nicht mehr haltbar ist, dann ist das Geld der Gesellschaft und damit im Kapitalismus auch alles Produzieren und Konsumieren auf. Das ist nicht mehr lohnend, es sind keine Mittel in Kapitalform mehr dargestellt. Und jetzt will der Staat das Banksystem retten. Das ist einerseits bezeichnend. Nichts ist wichtiger als dieses System des Geldes. Alles Leben in der Gesellschaft ist diesem System des Geldes untergeordnet. Vergessen sollte man dabei nicht, dass diese Unterordnung wirklich nicht von Natur kommt. Nützliche Dinge herstellen und genießen, das könnten die Menschen auch ganz nach eigenem Plan und ohne Kommando der Mächte der Marktwirtschaft, ohne die Herrschaft von Geld und Kredit über ihr Leben. Im Gegenteil, diese Abhängigkeit, auf die jetzt so sorgenvoll verwiesen wird, ist ein staatliches Gebot, eine erzwungene Dienstbarkeit der ganzen Gesellschaft für die Kapitalvermehrung. Tja, bis zur Zerstörung nicht nur von kleinen Ersparnissen. Eine so verrückte und ja auch gemeine Gesellschaftsordnung braucht viel Gewalt. Der Staat richtet die Herrschaft des Geldes ein und dann wenn er das Geld auf die Schiene gesetzt hat, dann gibt es sogar so etwas wie Ohnmacht. Darüber werden wir in der nächsten Sendung sprechen. Ohnmacht gegenüber den Konsequenzen. Er ist ständig eingemischt, der Staat, fördernd und mit Staatsbanken. Aber jetzt, der Staat rettet uns ein großes Haha. Der Staat ausgerechnet wäre der große Retter. Er hat doch dieser Gesellschaft ihr Prinzip verpasst, das alle für den Kapitalreichtum gerade stehen lässt. Besonders jetzt, wenn wieder die großen Katastrophen anstehen, die der Kapitalismus periodisch produziert.